Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Die Rente ist sicher, sagte der Christdemokrat Norbert Blüm im Jahr 1986. Fast 40 Jahre später scheinen immer mehr Deutsche daran ihre Zweifel zu haben. Nicht nur, dass viele Menschen ohnehin mit Niedrigrenten abgespeist werden, die aktuellen erschreckenden Zahlen zur Altersarmut, die ganz besonders häufig Frauen trifft, haben wir erst kürzlich behandelt, als wir über die sogenannte Frauenarbeit gesprochen haben. Das ist nicht alles jedoch. Noch dazu wird der demografische Wandel für das umlagefinanzierte Rentensystem zu einem großen Problem.
Die FDP hat im letzten Bundestagswahlkampf daher eine Aktienrente vorgeschlagen, die wir in Folge 82 ausführlich besprochen haben. Das ist jetzt anderthalb Jahre her und mittlerweile ist Christian Lindner Finanzminister geworden und hat kürzlich sein großes Rentenprojekt vorgestellt, das er als Generationenkapital betitelt. Wir wollen uns heute anschauen, wie viel von seinem ursprünglichen Projekt, die Rente an die Börse zu bringen, überhaupt noch übrig geblieben ist.
Und wir wollen der Frage nachgehen, worin eigentlich die Gefahren einer Aktienrente liegen. Viele Linke warnen davor, dass das Geld des Staates verspekuliert werden könnte. Warum das eher unwahrscheinlich ist und was das eigentliche Problem ist, erklären wir gleich.
Zuerst aber der Hinweis, dass dieser Podcast für uns nicht nur eine Menge Spaß, sondern auch jede Menge Arbeit bedeutet. Damit dieser Podcast weiterhin jede Woche gesendet werden kann, sind wir auf eure finanzielle Unterstützung angewiesen. Das ist möglich via Banküberweisung oder über PayPal, Steady und Patreon. Alle Links und Informationen dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode.
Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, auf Social Media teilt und auf den Podcast-Plattformen gut bewertet. Ich glaube, am allerwichtigsten bei einem Podcast ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist tatsächlich so, welche Podcasts hört man, die einem direkt von Freunden, Bekannten empfohlen wurden. Also wenn jeder, der uns zuhört, einem Menschen in der Umgebung den Podcast weiterempfiehlt, da würden wir uns schon verdoppeln, wäre wunderbar. Das hilft uns jedenfalls alles, da wir kein großes Medienhaus sind und wir bedanken uns für die Empfehlungen schon jetzt ganz herzlich.
Dankeschön. Und zurück zum Rentensystem. In Deutschland gibt es ja ein dreisäuliges Rentensystem. Es gibt die vom Staat organisierte umlagefinanzierte Rente als erste Säule und außerdem gibt es die betriebliche und die private Altersvorsorge. Und wir konzentrieren uns hier rein auf die staatliche Rente, die immer mehr in Bedrängnis gerät, denn das umlagefinanzierte Rentensystem, das funktioniert ja so, dass, wie der Name schon sagt, Geld umgelegt wird. Das heißt, deutsche Arbeitnehmer geben einen Anteil ihres Einkommens in einen gemeinsamen Rententopf und dieses Geld, das wird dann umgelegt, man könnte auch sagen ausgeschüttet, an die jetzigen Rentner, während die heutigen Beitragszahler dann einen Anspruch auf zukünftige Rentenzahlungen von zukünftigen Erwerbstätigen erhalten.
Dieses System gerät in Deutschland immer mehr in die Kritik, da der demografische Wandel dafür sorgt, dass immer mehr Rentner Geld von immer weniger Beitragszahlern erhalten. Dieser demografische Wandel wird immer wieder verantwortlich gemacht, wenn es um Probleme der Rentenpolitik geht. Auch wenn das nicht ganz richtig ist, das Problem könnte auch dadurch gemindert werden, dass höhere Löhne gezahlt werden, wodurch wiederum höhere Beiträge für heutige Rentner in die Rentenkassen fließen würden. Eine solche Lohnpolitik stünde aber natürlich im Widerspruch zu der Politik, die in den letzten Jahrzehnten in Deutschland durchgesetzt wurde und weiterhin durchgesetzt wird. Wir denken einfach auch nur mal an die vielen Minijobs und wie das immer weiter ausgeweitet wird, dieses System. Das sorgt natürlich auch dafür, dass immer weniger Geld in die Rentenkassen fließt. Der Status als Exportweltmeister wurde unter anderem auch dadurch errungen, dass man einen schlecht bezahlten Niedriglohnsektor schuf, bei dem die Armut billigend in Kauf genommen wurde, um die ökonomische Macht Deutschlands zu vergrößern.
Und wir sehen da schon, die Demografie, die ist keineswegs allein verantwortlich für das Rentenproblem. Auch andere Stellschrauben wären möglich, wie wir in Folge 82 schon erklärt haben, als wir über das Konzept der FDP gesprochen haben. Nur steht eben diese Stellschraube namens höhere Löhne in Widerspruch zu der Wirtschaftspolitik, die die herrschenden Parteien zur Förderung des deutschen Standortvorteils gewählt haben. Das sollte man sicherlich nicht unter den Teppich kehren. Die Diagnose, dass die Demografie alleine das Problem sei und das Verteilungspolitik Politik nichts ändern könnte. Dies also sicherlich sehr kritisch zu sehen, aber wir wollen uns nun dennoch dem Konzept widmen, das die FDP vor anderthalb Jahren vorgeschlagen hat. Damals hieß es in einem Strategiepapier der Liberalen, konkret schwebt uns vor, dass jede und jeder Versicherte zum Beispiel 2% des eigenen Bruttoeinkommens verpflichtend in die gesetzliche Aktienrente einzahlt, wie in Deutschland üblich aufgeteilt und in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. Der Beitrag zur umlagefinanzierten gesetzlichen Rente wird um exakt denselben Prozentsatz gesenkt. Also hier sehen wir, die Rente sollte weiter aus Versicherungsbeiträgen der abhängig Beschäftigten finanziert werden, nur mit einer anderen Aufteilung als zuvor.
In dem Konzept hieß es außerdem, die gesetzliche und verpflichtende erste Säule des Rentensystems besteht damit künftig aus zwei Elementen. Wie bisher auch werden aus sozialversicherungspflichtigen Entgelten weiterhin aktuell 18,6% für die Altersvorsorge aufgewendet. Neu wäre, dass neben dem deutlich größeren Teil von zum Beispiel 16,6%, der weiter in die umlagefinanzierte Rentenversicherung fließt, ein kleiner Teil von zum Beispiel 2% in eine langfristige, chancenorientierte und kapitalgedeckte Altersvorsorge, die gesetzliche Aktienrente, fließt.
Die erste Säule der Altersvorsorge sollte also nach Wunsch der FDP dahingehend verändert werden, dass nicht mehr der gesamte Rentenversicherungsbeitrag eines jeden deutschen Arbeitnehmers in das umlagefinanzierte System wandert. Stattdessen sollte jeder Bürger einen Teil seines Geldes in einen Fonds geben, der ihm dann Rendite bringt. Und Vorbild für dieses Konzept war der schwedische AP7-Fonds, der Ende der 90er Jahre aufgesetzt wurde. Und da wollen wir uns jetzt doch mal anschauen, was eigentlich aus diesem liberalen Prestigeprojekt, ja aus diesem Leuchtturmprojekt geworden ist, nun da der Finanzminister von der FDP gestellt wird.
Tatsächlich hat das geplante Projekt, das den Namen Generationenkapital trägt, mit dem schwedischen AP7-Fonds nur noch wenig gemeinsam. Es soll nun eben nicht so aussehen, dass jeder Erwerbstätige einen Teil seines Einkommens in einen Fonds investiert, sondern dass der Staat selbst Geld in die Hand nimmt. Technisch soll das folgendermaßen abgewickelt werden. Der Staat, Achtung, nimmt Schulden auf. Meine Güte.
Das war übrigens also eine Empfehlung des IFO-Instituts.
Ja, ist das auch Zeitenwende, man weiß es nicht. Also wie gesagt, der Staat nimmt Schulden auf. Jährlich sollen nach Wunsch von Christian Lindner 10 Milliarden Euro breit gestreut investiert werden. In 15 Jahren, ab Ende der 2030er Jahre, ich bin schon im 20. Jahrhundert noch, also der 39er Jahre dann, in 15 Jahren, soll dann zum ersten Mal aus den Gewinnen Geld entnommen werden, um die Rente zu bezuschussen.
Das eigentliche Projekt der FDP, nämlich in Deutschland eine Aktienkultur aufzubauen, wird damit eher verfehlt. 2021, da schrieb die FDP noch Folgendes. Die im internationalen Vergleich gering ausgeprägte Aktienkultur in Deutschland führt dazu, dass ganz normale Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen weniger von den Chancen der Globalisierung und der Produktivität erfolgreicher Unternehmen profitieren, als dies in vielen anderen Ländern der Fall ist. Also dieses Herzensprojekt der Liberalen, Deutschland zum Land der Kleinkapitalisten zu machen, Aktienkultur zu fördern, wie es da gerne heißt. Das ist ja auch ein Projekt, das Maggie Thatcher in Großbritannien ganz groß geschrieben hat. Dieses Projekt ist wohl vorerst gescheitert, denn der Arbeitsminister Hubertus Heil, der stellte nochmal klar, mir ist wichtig zu sagen, wir legen keine Sozialversicherungsbeiträge an.
Bei der SPD wollte man dieses Projekt dem deutschen Bürger lieber nicht zumuten, auch wenn global gestreute Investitionen, wie wir schon damals erklärt haben, über einen längeren Zeitraum gesehen, eher wenige Gefahren bergen. Es ist ja nicht so, dass man diese 10 Milliarden nimmt und die einfach in irgendein Start-up steckt und mal gucken, was damit passiert. Vielleicht so ein Start-up, das Hafermilch von der Kuh verspricht oder so.
Ja, letztlich, das ist ja schon so, dass wenn man wirklich sich längere Anlagehorizonte ansieht, dass auch wenn da natürlich immer mal wieder eine Krise, eine Flaute ist, dass im Großen und Ganzen die großen Aktienindizes doch wachsen. Also wenn man jetzt wirklich langfristig da investiert, dann steht man meistens doch mit einem Plus da. Und von daher ist das sicherlich eine Angst, die man jetzt nicht unbedingt aufmachen muss.
Letztlich wird das von Christian Lindner ins Leben gerufene Generationenkapital nur dazu dienen, kleine Zuschüsse in die Rentenkassen von Seiten des Staates zu generieren. Der Staat bezuschusst die in Deutschland gezahlten Renten aber bereits jetzt schon mit 100 Milliarden Euro pro Jahr. Die Erträge aus dem Generationenkapital werden da wohl eher ein Tropfen auf den sehr heißen Stein sein.
Genau, und das muss man jetzt wirklich verstehen. Ist es nicht so, dass man sagt, das, was da aus dem Generationenkapital rauskommt, das kommt jetzt zusätzlich obendrauf, also dass man meinetwegen irgendwie eben noch die Rente erhöht dadurch, sondern diese Rentenzuschüsse, die der Bund leistet, weil das umlagefinanzierte Rentensystem nicht ausreicht, um alle Renten zu bezahlen. Es gibt ja auch noch andere Renten, wie die Mütterrente beispielsweise, die davon jetzt gar nicht abgedeckt sind. Dieses Geld, das sieht die FDP ja sehr ungern, dass der Staat da immer ganz viel bezuschusst. Und dieses Bezuschussen wird jetzt teilweise von dem Geld aus dem Generationenkapital übernommen. Aber das ist jetzt nicht so, dass da zusätzlich nochmal was für die Rentner hergegeben wird. Das muss man wirklich so ein bisschen
also
verstehen.
Also die Altersarmut bleibt das dasselbe Problem. Es ändert sich dadurch nichts. Das Rentenproblem ist dann für den Staat, der hat sich nochmal eine neue Tasche geschaffen, in die man hineingreifen kann, um da nochmal ein paar Zuschüsse abzuführen.
Und das Ding ist natürlich, jetzt die FDP will ja unbedingt innerhalb der Grenzen der Schuldenbremse bleiben. Und dadurch kann man jetzt natürlich jetzt weniger Geld ausgeben als vorher, um diese Zuschüsse zur Rente zu bewerkstelligen. Und das kann man dann ja für andere tolle Sachen, zum Beispiel für neue Panzer oder was auch ich, ausgeben. So.
Ja.
Dass die Bürger nicht selbst investieren, das sieht man in der bürgerlichen Presse jedenfalls schon kritisch. So schreibt Nadine Oberhuber im Kapitalmagazin Folgendes. Das Risiko beim Generationenkapital trägt der Bund. Erwirtschaftet er nicht genug Erträge, kann er eben nur weniger ausschütten oder er muss mehr Steuermittel zuschießen. Bei der ursprünglich so viel beworbenen Aktienrente nach Schweden-Vorbild dagegen wäre das Vermehrungsrisiko zulasten der privaten Einzahler gegangen. Denn beim Schweden-Modell wird jedem Einzahler für die 2,5%, die er vom Bruttoeinkommen in den Aktiensparatopf zahlt, ein individueller Wertpapierstapel zugeschrieben. Jeder kann also genau sagen, wie hoch sein Anteil an der Zusatzrente ist und wie er sich entwickelt. Zahlt er darüber hinaus noch zusätzlich Geld ein, wird es entsprechend mehr. Diese individuelle Zurechenbarkeit bedeutet einerseits, es motiviert Bürger, wenn sie dem Geld in den jährlichen Standmitteilungen beim Wachsen zusehen können. Aber sie brauchen auch Nerven, wenn mal eine negative Mitteilung kommt. Im Gegensatz dazu aber wird der Deutsche Rentenfonds eine Blackbox sein. Das heißt, hier ärgert man sich schon ein bisschen darüber, dass man jetzt in Deutschland mehr auf Aktien setzt, aber dass das immer noch nicht ganz und gar privat stattfindet, sondern dass das immer noch so der Staat für die Masse der Bürger übernimmt.
Ja, wir müssen unbedingt den Bürgern mehr Risiko auflasten.
Ja.
Denen geht es noch viel zu gut. Vielen Liberalen geht auch diese Reform nicht weit genug, da sie die Deutschen nicht zu Kleinkapitalisten macht. So einige Linke hingegen haben Angst, dass der Staat die Rente an der Börse verzocken könnte. Dazu können wir nur wiederholen, auch wenn wir keine großen Freunde von Aktienrenten sind, ist das eher unwahrscheinlich, da global gestreute Anlagen über einen längeren Zeitraum gesehen normalerweise immer zu Gewinnen führen. Maurice Höfgen hat in einem sehr lesenswerten Text über diese linke Angst vor der Aktienrente geschrieben und er hält fest, dass das größte Problem darin besteht, dass das Generationenkapital nur einen geringen Teil der benötigten Rentenleistungen bereitstellen kann. Angst vor einem Rentencrash hat Maurice jedenfalls nicht. Er schreibt, Spekulationsverluste über lange Anlagehorizonte sind zwar möglich, aber unwahrscheinlich. Für diese nüchterne Einsicht muss man nicht einmal Aktienfan sein. Der Indexfonds MSCI World, der die nach Börsenwert größten Unternehmen der Industriestaaten bündelt, hat seit 1975 eine durchschnittliche Rendite von rund 9% jährlich erzielt. Sollte dieser Index crashen, haben wir ganz andere Probleme als ein paar Milliarden Kursverlust für unsere Aktienrente. Sorry, Generationenkapital. Dann ist nämlich mit Sicherheit die Wirtschaft als Ganzes gecrashed. Davor bleibt dann weder eine neumodische Aktienrente noch ein altmodisches Umlageprinzip gefeit.
Wenn man etwas an dieser Aktienrente kritisieren kann, dann vielleicht, dass Deutschland sein demografisches Problem externalisiert. Der Rest der Welt, der soll die Dividenden für die deutschen Rentner erarbeiten. Wenn man aber jetzt aus so einer rein nationalistischen Perspektive auf das Generationenkapital blickt, dann ist die Idee in politischer Hinsicht keineswegs verrückt. Man hat eine relativ hohe Chance, dass das Ganze wie ein positives Arbitragegeschäft funktioniert. Der Staat nimmt zu relativ niedrigen Zinsen Geld auf den Finanzmärkten auf. Er steckt es in sichere Wertpapiere, die dann höhere Zinsen bringen. Auch wenn die Zeit der Nullzinsen vorbei ist, kommt dabei immer noch ein ordentliches Plus heraus. Und diese Gewinne fließen dann wiederum in die Rente, sodass, wenn der Staat sich weiter an die Schuldenbremse halten will, er nun mehr finanzielle Möglichkeiten hat als zuvor. Wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass er damit sinnvolle Dinge macht, aber das ist jetzt erstmal so. Also ein Teil des Geldes, das er bislang für Rentenzuschüsse genutzt hat, das bekommt er jetzt nun aus dem Generationenkapital und kann daher mehr als vorher investieren, auch wenn bis dahin eh noch 15 Jahre vergehen werden. Dieser Plan, der kann durchaus funktionieren, auch wenn der Effekt bescheiden sein dürfte.
Ja, man kann ja dann mal, selbst wenn man diese 9% nimmt vom MSCI World mit den 10 Milliarden Investitionen jährlich sehen, was kann da dann rauskleckern an Beträgen? Da muss man fast fragen, ist das ein großes Ablenkungsmanöver? Denn das ist ja nun wirklich, wir haben es schon gesagt, ein Tropfen auf den heißen Stein. Gut, halten wir fest, die
das,
Angst
was
vor
man
dem
in Zukunft bezuschussen muss, wird ja auch eher noch wachsen. Ne? Also ich meine, wir sprechen so jetzt gerade von 100 Milliarden. Das wird sich ja in Zukunft gegebenenfalls auch nochmal drastisch verschärfen.
Ja, also wenn die Weltwirtschaft nicht um 70-80% jährlich wachsen sollte, wird das nicht entscheidend helfen. Ja. Wir können festhalten, die Angst vor dem Rentencrash sollte man nicht schüren. Es gibt aber andere Punkte, die kritikwürdig sind. Das wird schnell ersichtig, wenn wir uns anschauen, wer eigentlich das Generationenkapital verwalten wird. Im Monatsbericht des Finanzministeriums aus dem Januar heißt es dazu, der Kapitalstock soll aus öffentlichen Mitteln aufgebaut werden. In einem ersten Schritt soll er vom KENFO verwaltet werden, einer Institution, die bereits professionell und global aktive und passive Kapitalanlagen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien tätigt. Die Geschäftsführung wird von einem Aufsichtsgremium überwacht. Dadurch bietet der KENFO dem Bund die Möglichkeit, eine zeitnahe Umsetzung und Investition des Generationenkapitals zu erreichen. KENFO, muss ich sagen, habe ich vorher noch nie gehört und wird vermutlich den allerwenigsten ein Begriff sein. Beim KENFO handelt es sich um den Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, der 2017 vom Bund ins Leben gerufen wurde. Es handelt sich um den ersten deutschen Staatsfonds, der 2017 insgesamt 24,1 Milliarden Euro von deutschen AKW-Betreibern bekommen hat. Diese Mittel sollen von dem Fonds bis zum Ende des Jahrhunderts breit gestreut angelegt und verbraucht werden. Durch die Gewinne an den Finanzmärkten sollen dann die Zwischen- und Endlagerung des deutschen Atommülls finanziert werden.
Ja, das ist schon eine etwas eigensinnige Symbolik, dass so ein Fonds, der dafür da ist, den Atommüll zu verschrotten, der in Deutschland noch rumliegt, dass der jetzt verantwortlich sein soll, in Zukunft das deutsche Rentensystem aufzubessern. Anja Mikus, die Chefin des KENFO, die war bei der Vorstellung des Generationenkapitals mit Christian Lindner zugegen und sie ist nun fürs Erste damit beauftragt, sich einen Plan zu überlegen, wie das Generationenkapital angelegt werden könnte. Und Anhaltspunkte dafür könnte ein sehr aufschlussreiches Interview geben, das sie kürzlich dem Kapitalmagazin gegeben hat. Über die Investmentstrategie des KENFO sagte sie: Die strategische Asset Allocation, also die Struktur der langfristigen Anlage, hat einen hohen Anteil von Sachwerten. Sie sieht 35% Aktien und 30% illiquide, alternative Anlagen wie Private Equity, Infrastruktur oder Immobilien vor. Dazu kommen noch 25% risikotragender Unternehmens- und Schwellenland sowie 10% risikoarme Staatsanleihen aus Industrieländern für die Liquidität.
Wenn sich der KENFO nicht nur bei der Verschrottung von Atommüll, sondern auch beim Generationenkapital an dieser Strategie orientieren sollte, sehen wir schon, wie widersprüchlich das Konzept dieser Rentenzuschüsse ist. Zwar gibt es ein paar Nachhaltigkeitskriterien, die der KENFO einhalten muss, etwa, dass nicht in Kohle oder Atomenergie investiert wird. Ansonsten ist man bei dem Fonds aber durchaus für viele Investitionen zu haben, etwa auch in globale Immobilienfonds. Das heißt, die Gewinne, die daraus entstehen, dass in den Großstädten immer absurdere Mieten verlangt werden können, werden also unter anderem bald dazu genutzt, den deutschen Atommüll zu entsorgen und könnten in Zukunft auch dazu dienen, die Renten zu bezuschussen. Etwas populistisch zugespitzt, wenn die Rentner in Zukunft einen Großteil ihrer Erwerbsrente fürs Wohnen abdrücken dürfen, geht ein Teil davon wiederum an den Staat, der davon dann in geringem Maße die Renten finanziert, die aber dann kaum reichen werden, um die hohen Mieten zu zahlen und so weiter und so fort.
Ja, es ist wirklich ein ganz herrlicher Teufelskreis, der da in Gang gesetzt wird. Auch sonst ist man beim Kenfo wirklich wenig zimperlich. Als es dann um die Frage ging in einem Interview, ob der Kenfo auch Direktinvestitionen in Unternehmen tätigen wird, da meinte Mikus, sie wolle in Unternehmen im Bereich Infrastruktur und Immobilien investieren. Und auf die Nachfrage dann, ob da auch das Bahnnetz interessant sein könnte, antwortete sie nur lakonisch, absolut, da sind wir vollkommen opportunistisch. Also das heißt, wenn öffentliche Infrastruktur in Zukunft weiter privatisiert, wenn das Wohnen immer unbezahlbarer wird, dann verdient daran der Staat in Zukunft fleißig mit und kann davon dann ein paar Renten bezuschussen. Hippipp hurra. Also drastischer.
Ja. Ich meine, es ist ja eine wunderbare Argumentationshilfe jetzt. Wann immer man gegen die Privatisierung der Bahn argumentiert, kann man dann sagen, nein, das ist ja alles nur dazu da, damit die Rente bezuschusst werden kann. Und auch die Immobiliengesellschaften, die sind ja quasi dann das Rückgrat unserer deutschen Rente. Also das ist wirklich ein argumentativ, rhetorisch genialer Kniff der FDP.
Ja, also Gerhard Schröder sagt ja, wir haben es schon oft zitiert in diesem Podcast, wir können nicht in einer Gesellschaft leben, in der sich alle gegenseitig die Haare schneiden und wir werden dann bald wirklich in einer Gesellschaft leben, wo wir uns gegenseitig im Zug rumfahren und Wohnungen vermieten und davon werden dann die Renten bezahlt. Ja, es ist ganz herrlich. Also drastischer dürfte die Widersprüchlichkeit einer kapitalistischen Organisation der Rente wohl kaum zur Geltung kommen.
Recht früh in unserem Podcast, nämlich in Folge 22, haben wir über das Shareholder-Value-Prinzip gesprochen. Der Ökonom Alfred Rappaport war 1986, also im selben Jahr, als Norbert Blüm sagte, die Rente ist sicher. Mhm. Und Blüm ist ja der große soziale Christdemokrat gewesen. Und er wusste schon, was da so im Schwange war. Nämlich da im selben Jahr hat Rappaport die Meinung geäußert, dass die Rente in den USA immer stärker an die Börse gehen müsste, was dann ja auch passiert ist. Der Pensionsfonds amerikanischer Beschäftigte, die Pensionsfonds amerikanischer Beschäftigter sind mittlerweile wichtige Player an den Finanzmärkten. Rappaports Ansatz bestand darin, dass der Shareholder Value, also der Aktienwert von Unternehmen, maximiert werden müsse, damit die Pensionsfonds hohe Pensionen auszahlen können. Dass hohe Aktienwerte auch aus schlechter Bezahlung der Beschäftigten oder aus klimaschädlichen Geschäftsmodellen resultieren können, wurde von Rappaport dabei jedoch wenig gesehen oder zumindest hat er das nicht thematisiert, denn das ist ja logisch, wir können das ja jetzt gerade in der Krise erleben, jedes Unternehmen, das ein bisschen mal wieder den Aktienkurs nach oben bringen will, wir sehen es bei den Tech-Unternehmen im Silicon Valley, das kündigt große Entlassungswellen an und dann hat man natürlich wieder Aktionäre, die begeistert sind. Eine Steigerung des Shareholder Value, die dann den Pensionsfonds zugute kommt, ist keineswegs nur ein Segen für die Beschäftigten, wie wir in den vergangenen Jahrzehnten sehen konnten. Selbst unter liberalen Ökonomen ist der Shareholder Value Ansatz heutzutage keineswegs unumstritten. Die Managerlegende Jack Welch bezeichnete den Ansatz als dümmste Idee der Welt. Und wir haben ja in der Literaturfolge über den Roman von Gisela Elsner gesprochen, Otto der Großaktionär. Und da ist es ja auch so, dass der Mitarbeiter eines Unternehmens eine Aktie hält und dass der Aktienwert aber dadurch gesteigert wird, dass er irgendwann auch entlassen wird. So hat sich zwar der Aktienwert, der Wert seiner Aktie gesteigert, aber er hat keinen Job mehr.
Ja, es ist natürlich generell ein unauflösbarer Widerspruch, dass man sagt, die eigene Rente, die wird bezahlt aus dem Grad der eigenen Ausbeutung. Jetzt ganz marxistisch gesprochen. Ja. Ne? Also aus der Nummer kommt man nie so ganz raus. Und man sieht dann eben, dass so eine Privatisierung von Rentenleistungen immer wieder ein großer Förderer der Finanzialisierung war, wie Benjamin Braun auch kürzlich im Jacobin Magazin beschrieben hat. Das schrieb er, Private Equity Fonds haben besonders viel Pensionskapital angezogen. Sie leiten dieses Geld in Unternehmensübernahmen, von denen bekannt ist, dass sie auf Kosten der Löhne, der Gesundheit und der Sicherheit der Beschäftigten gehen. Private Equity Firmen haben auch in zunehmendem Maße in Immobilienanlagen auf der ganzen Welt investiert. Das Kapital der Arbeiterinnen und Arbeiter wurde somit zu einem wichtigen Protagonisten bei der radikalen Umwandlung von Wohnimmobilien in eine Anlageklasse für institutionelle Kapitalpools. Unter den 8 Anlegern des Fonds Blackstone Property Partners Europe, der in verschiedene Arten von Immobilienanlagen in ganz Europa investiert, sind beispielsweise die beiden größten, das California Public Employees Retirement System und das California State Teachers Retirement System.
Die Renten der Lehrer werden dann also durch überteuerte Mieten gezahlt, unter denen eben diese Lehrer selbst leiden. Ein Teufelskreis, der laut Braun wohl auch so ähnlich in Christian Lindners Konzept auftreten könnte. Braun schreibt, mittelfristig verfolgt der Kenfo schon jetzt das Ziel, rund 30% seines Vermögens in illiquiden Anlagen zu halten. Darunter versteht der Fonds Private Equity, Private Debt und Infrastruktur Equity. Auch in Deutschland bedeutet Kapitaldeckung, also Altersvorsorge, durch das staatlich sanktionierte Extrahieren von Rendite aus den Bereichen Gesundheit, Pflege und Wohnen. Im Namen der Sicherung der Altersvorsorge sollen also die Minimalgrundlagen für ein Altern in Würde erodiert werden.
Hierin liegt die wohl größte Gefahr dieses Programms nicht darin, dass Christian Lindner die Renten der Bürger verzockt, sondern darin, dass immer weitere Teile öffentlichen Eigentums einer Profit- und Rentabilitätslogik unterworfen werden. Die daraus entspringenden gesellschaftlichen Schäden, die man ja zum Beispiel bei der Deutschen Bahn eigentlich jeden Tag wunderbar besichtigen kann, die dürften den geringfügigen Nutzen wohl bei weitem überwiegen, der daraus entspringt, dass man da ein paar kleine Zuschüsse für die Rentenkasse hat. Es gibt also wirklich gute Argumente gegen die Aktienrente. Schon jetzt lässt sich sagen, dass dieses Generationenkapital wenig an Rentenzuschüssen bringt, dass aber gleichzeitig eine Logik der Finanzialisierung in Gang gesetzt wird, die viele deutsche Beschäftigte negativ betreffen könnte.
Auch wenn Christian Lindner seinen Traum von einer Aktienrente nach schwedischem Modell nicht durchsetzen konnte, dürfte es ihm wohl gefallen, dass die Finanzialisierungslogik hierzulande noch mehr als ohnehin schon Einzug hält. Und wer weiß, vielleicht ist das Ganze nur der Auftakt zu einer neuen Welle neoliberaler Wirtschaftspolitik in Deutschland. An den bereits bestehenden Rentenproblemen, etwa an den Niedrigrenten, ändert das Generationenkapital jedenfalls nichts. Denn das Generationenkapital wird nicht dazu genutzt, höhere Renten auszuzahlen, sondern soll nur ein Teil der staatlichen Zuschüsse in die Rente, die der FDP ein Dorn im Auge sind, ersetzen.
Zwar ist das Vorhaben noch nicht im Bundestag beschlossen, das soll erst im Sommer passieren, aber wir dürfen wohl kaum optimistisch sein, dass das von Lindner präsentierte Konzept noch auf größeren Widerstand innerhalb der Koalition treffen wird.
Wir bleiben so oder so dran, nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!